PodCup, der Podcast aus dem Kloster.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PodCup, dem Podcast aus dem Kloster. Ich bin heute zu Gast im Kloster Münster und bei mir sind zwei Brüder, die hier in Münster leben. Das ist der Bruder Ludger Egidius und der Bruder Stefan Walser. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Danke.
Ja, ihr lebt hier in Münster und ihr arbeitet hier in Münster, darum geht's nämlich eigentlich indirekt in dieser oder direkt in dieser Folge um das, was ihr tut. Du, Ludger, bist an unserer Hochschule, an der PTH, an der Philosophisch-Theologischen Hochschule, als Direktor und auch als Dozent, als Professor für Dogmatik. Ne?
Ja.
Und du, Stefan, du hast deine Doktorarbeit geschrieben und bist jetzt daran, dich zu habilitieren. Also genau. Du lehrst auch selber, hast, glaube ich, auch mittlerweile eigene Vorlesungen an dort oder Veranstaltungen an der Hochschule, genau. Mhm. Ja, und in unserer Folge heute geht es eben darum, franziskanische Theologie betreiben. Warum machen wir das eigentlich und wozu? Wie geht das? Und darüber möchte ich mit euch sprechen.
Ja, also wenn man auf Franziskus schaut, würde man jetzt nicht sagen, dass er die Theologie an erste Stelle setzt. Also im Sinne von, seine Bewegung ist erstmal eine Brüderbewegung, die relativ bei den armen, einfachen Leuten sein will, in der Tradition dann natürlich eine Riesenentwicklung gemacht hat, auch ins Akademische hinein, aber und auch das deutlich sagt, bei Franziskus gibt es eine zentrale Vorbemerkung, die sagt er im Hinblick auf Arbeit, aber auch auf das Theologietreiben, nämlich wenn die Brüder die Gnade haben zu arbeiten, also nicht nur Theologie, sondern zu arbeiten, oder wenn sie Theologie treiben oder das Nachdenken über den Glauben fördern, dann sollen sie eins nicht tun, den Geist der Hingabe und des Gebetes auslöschen. Das ist immer so die Grenzziehung. Irgendwie vermutet er, dass man bei der Arbeit, die man so tut, indem man sich so quasi irgendwie im Hausputz oder im Garten oder mit anderen Leuten viel zu tun hat, falsch verausgaben kann. Und er vermutet irgendwie auch, dass die Theologen das auch können, dass die da auch etwas anstellen, was vielleicht nicht so ganz koscher ist, um das mal einfach zu sagen. Und sonst freut es ihn sehr, so sagt er zum heiligen Antonius, dass du den Brüdern die heilige Theologie beibringst. Also für ihn ist das schon, hat das so einen Stellenwert, also in diesen Glauben sich zu vertiefen. Das würde ich erstmal so vom ganz großen Rahmen sagen.
Ja. Ich finde es ganz gut, bei Franziskus zu beginnen, weil ich, also obwohl er jetzt ja nicht der Gelehrte war, doch vieles von seiner vielleicht auch intuitiven Vorstellungskraft, wie er Gott und Kirche verstanden hat, da schon viel auch in die Theologie eingegangen ist. Also von daher kann man schon mal bei Franziskus bleiben. Vielleicht nochmal so vom Umfeld, in dem Franziskus gelebt hat. Also Franziskus hat sich immer erstmal in den Dienst der Kirche gestellt, hat versucht, sich vom Papst auch, also da sich bestätigen zu lassen und dann auch im Auftrag des Papstes der Kirche zu arbeiten, zu predigen und das war natürlich auch damals eine sehr turbulente Zeit in der Kirche. Da gab es viele Irrlehren, viele Unklarheiten, einen riesigen Umbruch in der Kirche, so wie wir es heute auch wieder erleben. Und da war es dann relativ schnell klar, dass also authentische, glaubwürdige Menschen, in dem Fall eben diese Brüder des heiligen Franziskus, aber auch die Dominikaner ganz parallel, dass die dann eben auch von der Kirche gefragt wurden und beauftragt wurden, eben auch da Theologie zu treiben und den Papst da einfach und die Kirche da in dieser brenzligen Zeit, in dieser Umbruchszeit zu unterstützen. Und das, glaube ich, so vom Kontext auch einer der Gründe, warum die Brüder angefangen haben, auch theologisch tätig zu werden, einfach um gegen die ganzen, damals gab es die Heretiker, die Irrlehrer, die da vom Glauben abgekommen sind, um das da wieder ins Lot zu bringen. Und dazu braucht es eben auch Theologie und Nachdenken und Reflexionskraft. Und ich glaube, das hat Franziskus oder haben schon die frühen Brüder in der ersten Phase auch erkannt, dass sie da einen Beitrag leisten zu haben.
Aber wenn wir von Theologie sprechen, was meinen wir damit überhaupt? Was ist das überhaupt? Und kann man das eigentlich wirklich als Wissenschaft bezeichnen? Ich meine, wenn ich jetzt von Physik oder Mathematik spreche, das ist für mich jetzt in erster Linie erkenntlich als wissenschaftlich, aber jetzt Theologie, da geht es ja um Gott, da geht es um unseren Glauben. Kann man das als Wissenschaft bezeichnen und warum?
Naja gut, also Wissenschaft ist natürlich unterschiedlich. Es gibt verschiedene Felder oder man denkt so Paradigmen der Wissenschaft oder Konzepte, aber man kann sich doch auf ein paar Linien sehr gut verständigen. Also eine eine Wissenschaft hat es immer mit einem Objekt in Anführungszeichen zu tun, also ein Wissenschaftsgegenstand, auf den man sich ausrichtet und sagt, also damit beschäftigen wir uns, wir mit Bienen und biologischen Prozessen und wir verständigen uns auch über die Art des Vorgehens. Und das machen wir auch transparent. Also wenn wir über Bienen forschen, dann haben wir ganz bestimmte Schemata und wer da mitreden ist, muss anhand dieser Dinge auch das abarbeiten. Und dadurch wird das kommunizierbar, vergleichbar in die Diskussion gebracht. Und jetzt könnte man genauso sagen, ja natürlich, es gibt erst einmal Theologie, weil sie ein ganz bestimmtes Objekt hat und dann kommen wir natürlich schon auf richtige Herausforderungen, denn das Objekt ist nicht mal einfach so ein Objekt wie Stuhltisch oder Bienen, sondern ist erstmal Gott. Und dann kann man sich's einfacher machen und sagen, na ja, also das ist weit weg. Wir gucken mal, wie das bei den Menschen Resonanz hat. Die haben nämlich darüber geschrieben, die haben sich verhalten und wir gucken jetzt einfach mal, wie diese Beziehung sich niederschlägt in heilige Schriften. Ja. Und darüber klären wir mal, wie wir dann geordnet vorgehen und auch kommunizierbar mit anderen vergleichbar, dass man sagen kann, das hat irgendwie auch nachvollziehbar eine gewisse Rationalität und Verständlichkeit. Und darum ringt man dann auch. Ist das die richtige Methode dem Objekt gegenüber? Gleichzeitig muss man allerdings sagen, aber das gilt bei anderen Dingen ja auch, wenn man eine Biene nur unter einem ganz bestimmten Schema sich vorstellt, weiß man nicht immer, ob man der Biene gerecht wird, sage ich mal ganz schlicht. Und es gibt auch ganz bestimmte Schemata, die vielleicht auch der Sache selber nicht gerecht werden. Und das macht's dann noch einmal, die Reflexion auf diese Wissenschaftlichkeit. Und das wird in der Theologie auch sehr hoch betrieben. Ist das, wie wir methodisch vorgehen, wirklich gemäß und legitim? Oder ist das, ich könnte es ja einfach nur sagen, wir gucken nur noch die historischen Fakten an, wie die Leute auf Gott reagiert haben. Ist das allein schon das? Oder gibt es nicht aktuell Leute, die beten? Und dann kommt man schon auf andere Fragestellungen. Und genauso könnte ich sagen, in der Medizin, ich kann natürlich sagen, ich kann den rein vom Knochenbau angucken und alles auf das Knochenbausystem zurückführen, aber es gibt scheinbar noch andere Zusammenhänge in der Medizin und da muss man methodische Zugänge wieder verändern, um der Sache zu dienen und das ist das Ringen in der Theologie.
Und es ist halt also auch eine Frage, was für ein engen Begriff oder weiten Begriff man von Wissenschaft hat. Also heute, wir werden ja oft angefragt und deswegen machen wir Theologen uns da auch viele Gedanken, weil eben ein bestimmtes Wissenschaftsbild schon vorherrschend ist, das ist auch eine Theologie im Übrigen zurzeit ganz stark Einzug hält, dass so dieses so vorstellt. Also nur wenn man etwas quasi in einer Laborsituation völlig klinisch rein machen kann und egal wer das dieses Experiment macht, das kommt immer genau dasselbe Ergebnis raus, dann ist das Wissenschaft. Das war übrigens im Mittelalter gar nicht so. Die hatten ein ganz universelles Verständnis von Wissenschaft. Nun ist es halt so, dass in vielen Wissenschaftsbereichen, in viel mehr als vielleicht die Wissenschaftler zugeben, der Forscher selber und seine Aufnahmefähigkeit, aber auch das, was er hineinlegt, die Forschung auch prägen und dass das auch durchaus wissenschaftlich legitim ist. Und ganz viele Wissenschaftsbereiche, nehmen wir mal Literaturwissenschaft, Geschichtswissenschaft. Geschichtswissenschaft hat nie nur mit objektiven Daten zu tun, sondern immer, es ist immer die Frage, wo lebt gerade der Historiker, was für ein Weltbild hat er, lebt er in der Demokratie oder in der Diktatur, kommt er zu ganz anderen Ergebnissen, wie er ein geschichtliches Ereignis einordnet. Und von daher kann man sich da als Theologe auch durchaus selbstbewusst gebärden und sagen, das ist nicht unwissenschaftlich, wenn Ludger eine andere Theologie vertritt als ich, was bestimmt jetzt noch rauskommen wird, sofern wir die Argumente, unsere Grundlagen, unsere Texte, auf die wir uns beziehen, transparent machen und deutlich machen. Und das ist eigentlich ein viel komplexeres Verständnis von Wissenschaft, als es jetzt vielleicht eine reine Laborsituation hat.
Wir haben natürlich die Situation, dass wenn wir zum Beispiel von Rechtswissenschaften sprechen, Anwendung von Gesetzen und Diskussionen über Rechtswissenschaften, wir schon ein ganz anderes Verständnis von Wissenschaft haben, wie wenn wir von Physik sprechen und Wissenschaft, von Psychologie auch. Aber es gibt dann immer Tendenzen, quasi, dass eine Leitwissenschaft scheinbar dann den Trend vorgibt, in den man hineinkommuniziert, obwohl es dann wirkliche Grenzen gibt. Also ich kann auch als Psychologe nicht nur empirisch arbeiten, ich muss es aber auch. Und man kann auch als Theologe durchaus empirische Elemente darin haben. weil man zum Beispiel mal nachfragen kann, wie ganz bestimmte Aussagen des Glaubens sich real in gesellschaftlichen Prozessen dann wirklich umsetzen und was da an manchmal verrückten Dingen, fundamentalistische Dinge passieren oder an sehr produktiven Dingen, weil Leute unter diesen Glaubensaussagen wie du sollst die Kinder ehren, schützen, auf einmal sich um Kinder kümmern, was es in der Antike gar nicht gab. Das waren einfach Sachen. Kinder waren Sachen. Und dann kann man das auch zeigen. Man kann das natürlich dann historisch nachzeigen. Wie sind die da faktisch damit umgegangen? Und das macht dann auch einen Rückblick auf eine solche Aussage. Aber das ist ein Teilmoment. Deshalb gibt es auch Methodenvielfalt, sehr unterschiedliche Disziplinen. Also wir sind ja jetzt zwei unterschiedliche Disziplinen von der Theologie. Und meine Kollegen an der Hochschule würden auch sagen, wir haben sehr unterschiedliche Zugänge. Und das macht wiederum den Reichtum aus. So. Und so wie man auch sagen kann, ich gehe in den Garten aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Also mich interessiert das einfach, weil es schön ist. Der andere sagt, ja, ich bin Botaniker. Der andere ist mehr so im Sinne von Koch unterwegs und sagt, wie viele Salatköpfe kriege ich hier raus? Und das gibt dann unterschiedliche Sichtweisen. Und das gibt es eben auch in einem wissenschaftlichen Betrieb, sage ich mal.
Und gerade die Theologie ist eine Wissenschaft, die sich eigentlich auszeichnet, dass innerhalb der Theologie ganz unterschiedliche Zugänge und Methoden gepflegt werden. Also wenn man Theologie studiert, lernt man eigentlich eine Menge an Methoden. Also man betreibt Bibelwissenschaft mit einem Zugang, der eher literaturwissenschaftlich ist oder auch sehr stark mit Sprache unterwegs ist. Man lernt historische Zugänge, man lernt aber auch philosophische Argumentation. Man lernt in der praktischeren Theologie dann aber auch empirische Zugänge, psychologisch-soziologische Grenzdisziplinen sehr stark kennen. Man lernt auch in dem Kirchenrecht rechtswissenschaftliche Methodik. Also das ist ein sehr, sehr, sehr bunter Strauß an Methoden, den man in der Theologie lernt.
Ich selber habe jetzt wenig Ahnung vom Studium, weil ich nie irgendwo an der Uni war. Ich kenne mich da ganz wenig aus und vielleicht geht das ja einigen unserer Zuhörer oder Zuschauer genauso. Wenn wir jetzt vom Studium sprechen, jetzt insbesondere der Theologie, wie sieht denn das eigentlich aus?
Ja, also nach unserem momentanen Vorgehen gibt es unterschiedliche Bereiche, in denen man Theologie studiert. Es gibt ganz viele, die eher auf das Lehramt gehen und sagen, ich will später Religionslehrer werden. Und das ist im Vorgang erstmal nochmal und in den Abläufen, und man nennt das heute Module und solche Dinge, anders, als wenn jemand sagt, ich möchte ein sogenanntes Volltheologiestudium machen, ich möchte später als Pastoralreferent aber vielleicht auch aus Interesse erstmal, ohne dass ich weiß, wo die Reise für mich am Ende hingeht, aber dieses volle Studium machen. Und in der Regel, früher war es schlicht, man hatte so einen philosophischen Vorbau, um einfach Begriffe zu klären. Dann hat man bei uns an der Hochschule, das kommt aus der franziskanischen Tradition im Übrigen, sehr viel Sozialwissenschaften, Anthropologie, Religionswissenschaften, vergleichende Dinge gemacht, weil die franziskanische Theologie geht immer von den Realitäten aus, von der Inkarnation. Also Gott lässt sich auf diese Welt ein, also müssen wir auch denkerisch uns auf diese Welt einlassen und erstmal mit den Methoden, die wir haben, die Realität wahrnehmen. Und heute ist das ein bisschen anders gemischt, weil durch den Bologna-Prozess wir andere Vorgaben haben, da ist das immer mehr nach Themen geordnet, also über Schöpfung dann kommt die Exegese da rein, dann kommt eben auch die Philosophie da rein, dann kommt irgendetwas wie Religionsphilosophie oder allgemein, das kombiniert sich auf ein Thema hin. Das hat Stärken und Schwächen, weil man ist immer sehr stark durch eine solche Fragestellung dann. Man sieht natürlich toll so Wissensströme auf ein Thema hin, dann hat man mal einen guten Überblick, das ist eine tolle Sache. Früher hatte man dann so viele Dinge und wusste nicht, wo ist denn der eigene Punkt. Heute hat man es manchmal zu schnell auf ein Thema, so dass man quasi nur noch in diesem Thema alle Sachen abruft, aber Exegese ist dann mehr als nur so Schöpfungsberichte zu lesen, also das macht es dann manchmal etwas schwieriger. Mhm. Aber in der Regel läuft das einfach, indem man Einführungsmodule hat, erstmal eine Sicherheit bekommt, in der Methode, dass man jedes Fach mal vorgestellt bekommt, dass ich mal ein bisschen weiß, worum geht's da, was ist der Methodenschwerpunkt, wie stehen die zueinander, wie läuft das innerhalb des ganzen Studiums, das ist die Einführungsphase, dann wird darauf aufgebaut, das ist die Aufbauphase, wo man sagt, so, jetzt gehen wir mal spezieller auf Themen zu, und dann gibt's die Vertiefungsphase. Da, und jedes Mal in jeder Stufe gibt es eine neue Aktivierung des Studenten. Also das heißt, bei der ersten ist es eher noch so im Sinne von ein Stil, wo man eher Input bekommt und schon mal in die Diskussion in den Input geht. Bei der nächsten Sache werden breite Basis-Dinge geschaffen mit mehr Eigenanteilen. Und in der Vertiefung soll der Student tatsächlich wirklich ganz in mehr aktiv werden und sagen, ich kann das selber denken. Und der Dozent ist eher der Moderator eines Wissensprozesses. Also er steuert das, er gibt Rahmen mit, aber die Leute sollen nachher für sich selber synthetisch denken können und nicht einfach, wir nennen das also Bulimie-Studium, man stopft rein und sag mal, kotzt es aus. Das wäre also in der Prüfung, das wäre schlecht, weil das hilft nicht, sondern ich muss irgendwann mal so weit kommen, dass ich selber auch schlussfolgernd denken kann, assoziieren, verbinden, auch unterschiedliche Fächer, und das ist dann in der letzten Phase. Mhm. So.
Ja. Wenn wir jetzt anfangs von Franziskus gesprochen haben, der dann Antonius gesagt hat, ich find's gut, dass du den Brüdern die Theologie beibringst, aber sei vorsichtig, nicht zu viel oder so.
Er hat nicht gesagt zu viel, sondern er hat gesagt eben, es muss, also das Theologietreiben hat ja mit mir als Mensch zu tun, und das muss rückgebunden sein an eine Praxis des Glaubens und ein im Glauben stehen, im Gebet drin sein, weil das Theologietreiben befruchtet und eben auch wieder zurückbindet an das Mysterium, an das Heilige, das halt Franziskus erkannt hat, dass sich nie in Worten komplett beschreiben lässt. Also das bringt eine Rückgebundenheit mit hinein, das bringt auch ein Gleichgewicht hinein zwischen eben Theologie treiben, aber eben auch das wieder sacken lassen und wieder sich demütig zurückstellen ins Gebet. Und das hat eigentlich, ich glaube, das ist so das, was Franziskus wichtig war dabei.
Also er nennt ja zwei Worte, nicht? Hingabe und Gebet.
Ja.
Und Hingabe ist, das ist im Grunde genommen die Entscheidung der Person, sich ganz dem anzuvertrauen, sich ganz da reinzugeben.
Ja.
Und natürlich kann mir helfen, wenn ich es besser verstehe, mich besser hinzugeben. Es gibt einen Schlüsselsatz in der franziskanischen Tradition, dass das, was ich liebe, das möchte ich auch erkennen. Und je mehr ich es erkenne, umso mehr kann ich es lieben. Und wenn man jemanden liebt, möchte man gerne wissen, wer er ist, genauer verstehen, wer er ist. Und da kann man sich vorstellen, ja, ich lerne einen Freund kennen, dann erzählt der andere auch und möchte gerne wissen, wer er ist, und das befeuert quasi auch diese Liebe zueinander. Wenn man das sich jetzt mal mit Theologie vorstellt, wenn ich jetzt meinen Freund natürlich jetzt wissenschaftlich dann betrachte, und das kann ja manchmal helfen, einmal drauf zu schauen, aber ich nicht mehr in diese Freundschaftsrelation komme, also dann ist was schräg. Okay. Dann geht etwas nicht richtig.
Ja, verstehe ich, ja.
Dann geht etwas nicht richtig, dann, weil, das ist natürlich klar, eine Wissenschaft möchte ja, da muss eine Differenz aufbauen, zu sagen, lass uns mal auch in einen Modus gehen, wo ich einfach mal drauf schaue. Also ein bisschen, man könnte sagen, aus Glaube über Glaube nachdenken und dann wieder zum Glauben kommen. Mhm. Und diese Bewegung ist so wichtig. Und es braucht, ich darf das ja auch mal tun, wenn ich das mal auf eine Freundschaft beziehe, ich darf mich auch mal in Ruhe hinsetzen und sagen, was ist das eigentlich gerade? Es gibt ja auch ganz schräge Freundschaften im Übrigen, ne? Also das ist ja nicht einfach, weil jemand Freund heißt, ist das immer produktiv und hilfreich, weil wir ganz falsche Bilder haben von ihm, weil wir uns da was vormachen, und deshalb sind wir dann enttäuscht, und deshalb macht es ja auch manchmal Sinn, mal innezuhalten und zu sagen, was läuft denn da gerade? Und eine Glaubensgemeinschaft muss auch manchmal sagen, was läuft denn da eigentlich? Mhm. Was tun wir da eigentlich? Stimmt das denn so? Aber wenn wir nur noch dabei blieben und nur noch sagen, so, wenn ich nur noch in der Beobachterpose bleibe, komme ich nicht wirklich in die Beziehung. Und das ist egal, ob wir arbeiten im Garten oder irgendwas tun oder so, wenn ich diese Beziehung, und Gebet steht für Beziehungsarbeit, Gebet meint ja auch, ich stehe lebendig in Beziehung, also wenn das weggeht und ich nur noch so ein Baywatcher bin, also ich schaue mir nur noch den Strand an und sage so, ja, schön, dass die Wellen sind, aber ich gehe nie ins Wasser.
Ja.
Dann stimmt was nicht.
Ja.
Und darauf müssen wir achten. Und Bonaventura, der das dann sehr beflügelt hat, der hat gesagt, eine echte Theologie ist am Ende eine Theologie, die mich dann noch mehr hintreibt, mich noch mehr Gott hinzugeben und noch mehr ins Gebet geht. Also dann ist sie wirklich eine fruchtbare Theologie, die mich quasi noch mehr in die Liebe führt.
Ja, ja, und um es mal anders zu sagen, also Franziskus war ja ein Mensch, der sehr weit war, sehr, sehr oft, der spricht ganz viel von allem und nimmt alles mit, nein, Mensch und Tiere und Schöpfung und Brüder und Schwestern, aber auch Andersglaubende. Und ich erkenne in Franziskus schon einer, eben heute würde man sagen ganzheitlich, also ein ganzheitlicher Mensch. Und wenn man heute von ganzheitlich spricht, denken viele ganzheitlich, aber halt ohne Verstand, weil Verstand ist irgendwie nicht so ganzheitlich. Aber das ist eben genau der Punkt, dass eben Franziskus ein Mensch war, der mit großem Herzen, der sehr aktiv, der aber auch kontemplativ war, aber der durchaus auch den Verstand, glaube ich, nicht gering geschätzt hat. Also der Verstand, das Nachdenken gehört einfach auch zu uns Menschen. Nicht nur, sonst sind wir reine Kopfmenschen, aber es gehört eben auch dazu, mal ordentlich über was zu reflektieren, nachzudenken, sich die Mühe zu machen, was zu lesen und bis zu Ende durchzudenken. Und ich glaube eben, das ist eine Dimension auch für unseren Orden, für unsere Mitbrüder, für jeden Mitbruder, nicht nur für zwei, die dafür abgestellt sind, eben nicht nur zu beten, nicht nur für Arme da zu sein, sondern auch über Dinge nachzudenken. Und es ist, glaube ich, auch für, also das ist ja auch der Auftrag der Theologie für die Kirche in der heutigen Zeit. Es gibt viele Menschen, die nicht nur gefühlsmäßig reagieren, sondern die auch was in Frage stellen, die Kirche und den Glauben und Jesus Christus und alles in Frage stellen. Und das ist eben die Aufgabe der Theologie, diese Dimension echt auch zu bedienen. Aber eben, wie Franziskus da sagt, wir kommen immer wieder auf den Punkt, das andere auch nicht zu vergessen. Also es nicht einseitig zu machen, sondern schon in die Balance zu bringen. Eben auch Hingabe und Gebet.
Und wenn wir jetzt von franziskanischer Theologie sprechen, ist es dann letzten Endes das, dass wir also eben das Nachdenken, also das wissenschaftliche Nachdenken betreiben, aber das Gebet halt mit da ja integrieren oder nicht vernachlässigen? Oder ist es noch, würdet ihr das noch weiter, geht es dann noch mehr um bestimmte Themen, Gebiete innerhalb der Theologie? Oder?
Also bevor wir gleich jetzt nochmal so zu theologischen Themen der franziskanischen Theologie kommen, ist nochmal eine eher so nochmal grundlegendere Sache, ist, dass also für die ersten Franziskaner, ich denke da häufig an Antonius von Padua, den ich persönlich sehr schätze, der war eigentlich mehr Prediger. Was wir von ihm haben, sind auch Predigten oder Predigtvorbereitungsübungen, wo er sich unglaublich Mühe gemacht hat, biblische Themen zu sortieren und so weiter. Der hat eigentlich, seine Theologie ist entstanden im Grunde aus der Vorbereitung für die Verkündigung, für die Predigt. Und das ist beispielsweise, was finde ich typisch Franziskanisches. Du hast uns beide jetzt vorhin vorgestellt als Professor und als Lehrbeauftragter, aber de facto ist es so, dass sowohl Ludger als auch ich durchaus auch in der Seelsorge tätig sind und auch Spaß dran haben, am Sonntag zu predigen. Und das ist schon mal eine franziskanische Grundlage, nochmal eben neben Gebet und Hingabe, oder vielleicht ist es auch Ausdruck von Gebet und Hingabe, zu sagen, Wissenschaft, Theologie, aber die immer wieder auch sofort eine Anwendung findet, sei es in einer ganz klassischen Sonntagspredigt oder sei es in der Arbeit mit Gruppen oder mit Fortbildungen und mit allem Möglichen, oder dass wir unsere Mitbrüder da irgendwie die was von mit abkommen, was wir jetzt gerade gelesen haben oder was wir gerade für Veranstaltungen machen, also dass es immer auch sehr stark schon in die Praxis reingeht. Also es geht nicht nur darum, ein Buch mit 700 Seiten zu schreiben und das dann ins Regal zu stellen.
Ich glaube, das ist ein wichtiges Kriterium franziskanischer Theologie, dass sie inkarnieren will. Also Franziskus staunt über die Menschwerdung Gottes. Und es geht nicht darum, dass Theologie darauf hinweist, wie der Weg zu Gott geht, sondern dass sie darüber nachdenkt, dass Gott einen Weg zu uns gefunden hat. Und dass sie diesen Schritt, dieses Staunen, dass Gott sich übersetzt, dass er sich in unsere Wirklichkeit übersetzt, dass er quasi da, das ist eigentlich unvordenklich. Das, das kann man so erstmal gar nicht denken. Also dass wir Gott groß denken, dass wir auf ihn hindenken, das kann man aus vielen Religionen noch ableiten. Und das ist auch das, und auch, dass wir staunen vor diesem Geheimnis, auch das. Aber dass er sich quasi klein macht und sich an unsere Seite stellt und hineingeht bis zum Äußersten, das alles noch unterfängt und selbst in die Struktur, wo wir Nein sagen, präsent ist, dass er quasi dieses Nein aushält und durchhält und dass er darin zeigt, so ist Gott der Vater. Das ist natürlich die Faszination des Franziskanischen. Da stehen das und dann kommen die großen Themen automatisch. Die großen Themen sind denn kommen sofort. Also Weihnachten, der Krippenbau nicht nur. Das ist dieses schöne Anmutende, dass die franziskanische Bewegung dann auch die Krippe nachbaut und sagt, das muss man ja fassen. Das kann man nicht nur verstehen, das muss man fassen. Ist ja nicht zu fassen, aber man muss es fassen. So, das ist die Seite. Und dann gibt es dann plötzlich auch noch diesen Moment. Der kommt ja immer wieder. Der ist ja immer wieder da in Eucharistie. Das ist ja staunenswert, der Herablassung der Franziskus. Staunenswert. Wie ist denn das? Ja, der hat sich nicht entzogen nach dem Motto, das machen wir schön in Nazareth und da können wir irgendwie schöne Bücher rüberschreiben, sondern der hat eine Präsenz. Deine Präsenz, der bleibt fassbar, verzehrbar, wird uns Nahrung. Was ist denn das?
Jeden Tag, immer
präsent. Also über die Gegenwart Gottes nachzudenken, das auch. Und das Ganze unter einem Motto von Liebe und Entäußerung, also das Kenotische, bis zum Äußersten gehen. Und das hat auch was mit der Armut zu tun, natürlich, für den sozialen Auftrag. Deshalb kann man franziskanisch nicht denken, ohne dass man den Armen im Blick hat. Weil das ist die Sehnsucht Gottes nach den Armen. Also dass den, und Armut meine ich jetzt nicht Portemonnaie-Stand, sondern meine ich jetzt erst einmal nach der Bedürftigkeit des Menschen zu fragen. Kann ich auch bei 500 Euro in der Tasche haben, die Bedürftigkeit. Das kann ganz anders sein. Also, dass man dieses, aber auch gerade bei den konkreten Armen natürlich auch. So, und ja. Das finde ich so eine wichtige Sache. Das sind große Themen, die im Franziskanischen immer eine große Rolle gespielt haben. Und natürlich auch, das muss man auch sagen, baue meine Kirche wieder auf. Wie geht Gemeinschaft?
Ja.
Wie geht Gemeinschaft? Wie können wir das zusammen leben? Aber das wollen wir als Brüder und Geschwister. Wie geht diese Schöpfung? Also das ist nicht einfach, wenn Franziskus barfuß über den Felsen geht, als Ehrfurcht vor den Felsen, dann ist das eine schöne Geschichte. Aber was heißt das, mal zu denken, mit so einer Achtsamkeit durch die Welt zu gehen? Also dieses Barfußsein meint doch eigentlich, mit hoher Aufmerksamkeit und Achtsamkeit die Welt entgegenzunehmen. Und das muss man lernen. Und auch lernen, da kann man auch drüber nachdenken. Das lernt man allerdings nicht nur durchs Nachdenken, aber auch.
Also mir wird immer mehr bewusst eigentlich, wie viel Franziskus doch, also von dem, was wir von ihm wissen, an Themen der Theologie schon, der franziskanischen Theologie mitgegeben hat. Und das ist natürlich, das klingt jetzt für uns heute vertraut, weil die franziskanische Theologie viel geprägt hat, aber das war nicht immer so. Also dass wirklich überhaupt Jesus Christus, also die Christologie, ganz stark im Zentrum steht, von eben, wie du gesagt hast, von der Menschwerdung, was Franziskus da mit den Krippen gefeiert hat, haben dann die Franziskanologen, dann Bonaventura und Scotus und andere gefragt, also warum ist Gott wirklich Mensch geworden, ist das zu fassen? Und die klassische Antwort lautete immer ja, um uns von unseren Sünden zu befreien. Und da haben die ihm gesagt, das ist noch zu wenig. Das kann nicht nur eine quasi negative Motivation sein, sondern das muss eigentlich eine positive Motivation sein. Gott ist aus Liebe Mensch geworden. Nicht um uns, nicht der Sünde wegen, sondern der Liebe wegen. Das war so ein Dreh, den die franziskanische Theologie nochmal mitgegeben hat.
Das ist also
vieles, was Franziskus wichtig war, also die Jesus Christus, du hast die Eucharistie genannt, aber auch sehr stark, das hast du jetzt noch vergessen, die Bibel beispielsweise, also das Wort Gottes war ja für Franziskus so wichtig. Ja. Und in unserem Orden gab's sehr viele Bibelwissenschaftler, Bibelübersetzer, Exegesen, Mitbrüder, die angefangen haben, alte Sprachen zu lernen, Hebräisch und Griechisch und noch andere Sprachen. Das kommt alles im Grunde auch aus der Liebe, die Franziskus und dann eben die Gemeinschaft, diese Dynamik zur Heiligen Schrift hatte. So, und die Schrift auf der einen Seite und die Schöpfung vielleicht auf der anderen Seite, also dass wir an diesen beiden Quellen auch Gott wahrnehmen können in unserer Welt. Ja. Und dann noch was, der Fokus auf der ja in der Theologie oft auch vergessen wurde, wenn man Christus anschaut. Oft hat man dann nur das Kreuz im Blick oder die Auferstehung, einfach auch, also dass Christus hier auf Erden gelebt hat und wie er gelebt hat, was er getan hat, wie er Menschen geheilt hat, wie er arm und demütig, wie Franziskus sagt, hier 33 Jahre auf Erden gelebt hat. Das sind alles Themen, die sehr stark dann gehoben haben und gehoben wurden in der franziskanischen Theologie.
Und dann gibt es da eine Kerndynamik dahinter. Bei Franziskus gibt es immer aus Liebe zu Liebe. Ja. Und das ist so der, aus Liebe zu Liebe, das ist immer dieses in der Wechselseitigkeit. Und jetzt denken wir das mal aus Liebe zu Liebe. Was heißt das? Und dann geht erstmal ein Grundsatz. Dann aus Liebe zu Liebe heißt immer, der andere muss frei sein. Und Gott geht es nicht um einen Reparaturdienst. Nach dem Motto, defekt, ich muss da jetzt mal aufräumen. Ja. Sondern der hat diese Welt in Freiheit geschaffen und will diese Freiheit in jedem neu erzeugen. Natürlich wird er dann auch etwas, sag ich mal, wieder ausrichten auf diese Freiheit. Aber letztendlich geht es immer um diese Freiheit. Und diese Schlüsselform bei Don Scotus ist dann ganz genial. Wenn du sagst, ja, warum gibt es diese Welt? Man weiß das ja gar nicht. Was soll das hier? Das Ganze. Ja, und man weiß ja manchmal gar nicht, wenn man mal so ganz viele Dinge anhört, was ist der Sinn? Und dann kommt er auf diese ganz einfache Formel und das hat so eine Weltgeschichte gemacht, dieser Satz, ne, dass die Welt geschaffen ist, um Kondelektus, also Mitliebende zu haben. Also dass er quasi unsere Liebe mit will, dass wir in Freiheit Mitliebende werden. Und das denkt er durch. Und dann kommt aus diesem ganzen Potenzial, kommt es dann zu Freiheitsbewegungen. Also da sind dann die großen Olivi, ne, oder andere Leute, die großen franziskanischen späten Theologen, die natürlich auch mit Sicherheit, weil sie etwas betont haben, dann auch ein bisschen Schlagseite bekommen haben, aber es war dann auch ganz viele Freiheitsbewegungen haben sich auch auf das Franziskanische berufen, ja, an genau. Der Stelle. Ne?
Weil eben in diesem Gedanken natürlich auch drinsteckt, also aus Liebe zur Liebe und die Freiheit gegeben, dass der Mensch eben, also dass Gott den Menschen so viel zutraut und so viel Würde gibt, dass er sich sogar auch dagegen entscheiden kann, also dass er ihn auch nicht lieben kann. Das wäre die Kehrseite. Ja. Franziskus sagt ja an einer Stelle, das finde ich ebenso bezeichnend, die Liebe wird nicht geliebt. Ja. Also warum lieben die Leute die Liebe nicht? Das versteht er nicht, aber es ist eben Fakt, dass Leute die Liebe nicht lieben und sich in der Freiheit eben auch dagegen entscheiden. Ja.
Und genau da geht er auch rein und dann kommt die Position auch der Brüder. Er sagt diesen Satz und er sagt, die Liebe wird nicht geliebt. Man muss wissen, dass er da Nächte mit diesem Satz verbracht hat unter Tränen. Es gibt dieses Bild, dass er die ganze Nacht geweint hat zu diesem Satz, dass die Liebe nicht geliebt wird. Und da sieht er quasi auch das Ringen der Menschen, die glauben. Also dass wir um diese Liebe ringen. Wir können sie nicht befehlen, wir können sie nicht kommandieren, wir können sie nicht manipulieren, das wäre alles schief. Und deshalb muss ich diese Kraft haben, quasi an diese Stelle Jesu zu gehen, der das auch erlebt. Der auch sagt, wie gerne hätte ich dich gesammelt, Jerusalem, wie Küken eine Henne und so weiter. Und der weint gegenüber Jerusalem. Also das heißt, das Franziskanische lässt sich auch mit in die Gottesbetroffenheit hineinnehmen. Ist nicht nur von den Menschen betroffen, sondern die lässt sich auch ganz stark angehen von dem, dass Gott von uns betroffen ist und angegangen wird. Und das ist auch eine ganz eigene Dimension. Das im Franziskanischen, Bonaventura sagt, warum dürfen die Mitbrüder betteln? Das war ja ein Bettelstreit, es gab ja, dürfen die das und so weiter, sollten doch lieber Gott nicht. Und dann sagt dann, der Jesus selber habe ja am Jakobsbrunnen um das Wasser gebeten. Und weil Jesus grundsätzlich um uns bittet, der hat das Kreuz nicht mehr als Gehorsam, du musst dem folgen, sondern dass Jesus am Kreuz, wenn er sagt, mich dürstet, um uns bittet. Um uns Menschen bittet. Und das war für die franziskanische Tradition immer eine ganz wichtige Sache. Und das verschiebt alles. Das verschiebt ganz viel, wenn man das mal zu Ende denkt, in theologischen Diskursen. Und bis heute nämlich nicht nur davon auszugehen, meine Sehnsucht wird nicht erfüllt, sondern plötzlich mal wahrzunehmen, was hat eigentlich dieses Leben von dir Hast du was vom Leben, ist eine Frage. Aber ist die Frage, hat das Leben auch was von dir? Also was ist denn eigentlich, worauf antwortest du denn eigentlich mit deinem Leben? Das kann doch nicht sein, dass du hier rumläufst und nie eine Antwort gibst. Und das ist im Franziskanischen auch ganz tief drin. Und das ist ein wichtiges Thema, dass der Mensch seine tiefste Würde gewinnt, nämlich indem er Antwort gibt auf Liebe. Und das ist der Punkt. Ja. Ja.
Mhm. Ja, ich denke, die franziskanische Theologie dann auch in der weiteren Geschichte, also der Gedanke von Inkarnation, dass Gott Mensch wird, ist mit der Gründungsgedanke so, die Fragestellung darüber, aber das heißt ja auch in der Theologie, nicht nur die Menschwerdung Gottes, sondern insgesamt das Menschsein und die Welt ernst zu nehmen. Also es ist eine Theologie, die auch nicht so drüber fliegt in den abstrakten Höhen, sondern die schon konkrete Situationen anschaut. Das hängt mit der Menschwerdung Gottes zusammen, aber das hängt sicher auch mit dieser Theorie-Praxis-Relation zusammen. Und deswegen hat die franziskanische Theologie ja auch im weiteren Verlauf, also ich denke jetzt Jahrhunderte weiter, durch das Missionarische, die missionarische Aktivität der Brüder, dass sich der Orden auf die ganze Welt verbreitet hat, einfach auch theologisch sehr viel dazu beigetragen, dass wir vielfältig Theologie treiben, dass wir verortet Theologie treiben, dass es in Lateinamerika ein neuer Stil von Theologie entstanden ist, den auch Franziskaner sehr stark befördert haben und dass Theologie irgendwo auch anpassungsfähig ist und auf die Fragen der Menschen auch antwortet. Das würde ich für heute auch sehr, sehr wichtig finden, also dass wir eine Theologie treiben aus dem Franziskanischen, die die Realitäten der unterschiedlichen Kirchensituationen, der unterschiedlichen Länder hier in Deutschland einfach wahrnimmt und diese Fragen beantwortet, die letztlich auch Fragen sind, die sich dann wieder mehr praktisch orientierte Seelsorge dann vor Ort an der Front sozusagen stellen.
Ja. Und wenn ich mich jetzt als Student an einer Hochschule einschreibe, die franziskanisch geprägt ist oder einfach eine eurer Vorlesungen höre, gibt es dann einen Unterschied? Zum Beispiel bei dir, Ludger, wenn ich jetzt bei dir Dogmatik höre, als wenn ich beim Dogmatiker, was weiß ich, zum Beispiel hier an der Wilhelms-Universität wäre, würdest du sagen, da ist ein Unterschied drin aufgrund der franziskanischen Prägung?
Also erst einmal bringt sich jeder selber mit in einer Vorlesung, auch biografisch. Ja, also das ich trage das nicht immer auf dem Schild und sag, jetzt war Block franziskanisch. Ja. Oder aber es grundsätzlich würde ich sagen, meine Thematiken sind schon so vom Naturell her an dieser Stelle so geprägt. Also wenn ich Gotteslehre mache, dann komme ich auch auf diese Punkte und führe auch in diese Traditionen ein. Auch aktualisierend, also ich versuche da nicht nur zu sagen, ja, ist gut, sondern wie kann man das heute denken? Mhm. Also das passiert schon, es gibt schon auch einen Kontext, aus dem man heraus das tut. Meine Aufgabe ist natürlich auch, Menschen zu befähigen, verschiedene Positionen zu sehen. Ja, also ich kann nicht nur tun, so meine und das allein, sondern ich glaube, das ist der erste Dienst eines geistlichen Menschen, ist sehr sachgemäß zu sein. Und sachgemäß heißt, dass verschiedene Positionen, die haben alle ihren Wert und haben ihre Grenzen. Ja. Und das versuche ich auch, dass die Breite kommt. Aber ich glaube, das musste man die Studenten fragen, aber dass die schon merken, dass meine Leidenschaft an
Dingen schon deutlich ist. Also das finde ich auch wichtig. Also wenn man bei uns studiert, kriegt man jetzt nicht nur so diesen Fokus dabei gebracht und wird darauf hingetrichtert. Also gerade in meinem Fach Fundamentaltheologie geht es auch viel darum, zu versuchen, eine Außenperspektive mal einzunehmen und da mal irgendwie mit anderer Brille drauf zu schauen und sich auch die kritischen Anfragen von innen und von außen mal gefallen zu lassen und die wirklich sehr nahe ranzulassen. Und natürlich ist es bei uns so, dass wir jetzt nicht sagen, also Thomas von Aquin machen wir ja nicht, weil wir sind Franziskaner, sondern man muss alles sehen, man muss irgendwie auch selber alles, glaube ich, so gut es geht, alles sich auch aneignen oder verschiedentliche Dinge aneignen, aber trotzdem merkt man natürlich, wo das eigene Herz vielleicht auch mal schlägt oder wo man nochmal in der letzten Vorlesungsstunde nochmal einen extra Fokus drauf legt.
Okay, also aufgrund, wenn ich das richtig verstehe, der eigenen Prägung, die ja bei euch durchaus eine franziskanische ist, fließt dann in die Themen irgendwie, also diese Haltung auch mit ein in der Theologie.
Und wir haben eben bei uns an der Hochschule, in der Art, wie wir Theologie treiben, eben auch den Schwerpunkt Spiritualität.
Ja.
Und ein sehr weiter Begriff ist, da können wir mal eine Stunde drüber diskutieren, das wäre ein eigener Podcast, aber eben, ja, diese Dimension des Gelebten und des Geistlichen und des, wie auch immer wir das jetzt fassen wollen, das damit reinzubringen. Vielleicht kannst du das nochmal in zwei Sätzen sagen, was ein spiritueller Ansatz in der Theologie ist.
Ja, also
ich glaube, das geht nicht.
Es ist ja ein Allerweltsbegriff. Also ich würde das jetzt einfach mal ganz schlicht, wenn man es ganz banal sagt, geht es immer darum, wohin der Mensch verwurzelt ist und woraufhin er sich ausrichtet und wie das existenziell angeeignet wird. Und eine Spiritualität ist für mich, dass ich ein Ziel, also ich habe eine Vorstellung von meinem Leben, mit einem Lebensstil verbinde. Und dass das eine quasi eine Kultur, eine Lebenskultur schafft. Ja. Franziskanisch würde man sagen, es reicht nicht, Jesus auf die Schulter zu klopfen und sagen, es war so gut gemacht, sondern es geht nur, indem man Nachfolge vollzieht, also indem man das auch wirklich für sich realisiert. Und was heißt etwas konkret realisieren? Das ist die Frage der Spiritualität. Was heißt Nachfolge konkret zu realisieren? Was bedeutet das für meine Lebensführung, für meine Art, mit meinem Leben umzugehen, mit anderen? Und dann geht's mehr um die Dynamik, was macht das für meinen Lebensstil aus? Das ist Reflexion auf Lebensstil. Ich glaube letztendlich, Christentum ist nicht so sehr eine Lehre, sondern eine Weise zu leben. Und eine Weise zu leben heißt, braucht auch eine Reflexion auf die Weise zu leben. Und das ist Spiritualitätstheologie. Ja? Mhm. Würdest du sagen, ja.
Ich bin ja jetzt Koch. Ja. Und das mit Leidenschaft, ja. Und jetzt kann es mir passieren, dass wenn ich woanders bin, beim Essen oder so, dass ich dann da analysiere und schaue, aha, okay, das ist vielleicht etwas zu weit gegart oder das hätte ich anders gewürzt oder anders zubereitet oder oh, das geht gar nicht. Ja. Aber wenn ich das auf die Dauer mache, werde ich ja verrückt. Also wenn ich zum Beispiel morgen meine Oma besuche, die wird was kochen oder so, da kann ich halt jetzt nicht als Fachmann da dran gehen, sondern genau. Freue mich einfach, dass ich dann bei der Oma bin. Ja. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es euch als Fachleute in der Theologie, auch als Dozenten drinne steht, in gewisser Weise ähnlich geht, wenn es darum geht, ihr habt gesagt, ihr seid beide auch in der Seelsorge und in der Verkündigung, also im Predigtdienst drinne, ist das eine Schwierigkeit dann auch von dem wissenschaftlichen Denken, das ihr ja täglich beruflich sozusagen betreibt, dann nochmal auf die andere Ebene zu kommen, das zu übersetzen für die Menschen, die da nicht drinne stehen in diesem wissenschaftlichen Denken.
Ja, also ich halte es für sehr wichtig, dass man nicht ständig über die ganzen Backmischungen spricht und die Detailanalyse dieser Backmischungen macht, sondern dass der Kuchen schmeckt am Ende des Tages. Und ich muss auch nicht ständig über das Backen erzählen. Ja. Der Kuchen ist da und dann geht's darum. Und ich glaube, es braucht im Hintergrund, gut verkündigen will, schon auch eine gute Reflexion, aber man kann sich nicht hinter Terminologien und theologischer Begrifflichkeit verstecken und gibt keine richtigen Antworten, sondern bleibt in Phrasen. Das kann ich auch ohne Theologie wunderbar, ja, viele Phrasen dreschen. Also das ist ja beides möglich. Ich finde, eines der wichtigsten Sachen ist, selber im geistlichen Leben immer bei sich zu bleiben und dran zu bleiben an dem Thema und zu merken, dass ich selber ständig für mich selber gute Gründe braucht zu leben und zu glauben. Es ist ja nicht fertig. Ich habe ja nicht Theologie gesagt, sondern wenn ich in der Gottes, jedes Mal, wenn ich Gotteslehre oder Sakramente irgendwas mache, kommen mir immer wieder neue Dinge und auch Selbstvergewisserungen und so. Das ist ein ständiges sich aneignen. Und schön wäre es, ich wäre so gut in der Grundspannung, dass das, was dann am Ende herauskommt, getragen ist von dieser Grundspannung. Mhm. Aber eben, es geht am Ende um den Hörer, nicht um das, was ich weiß, sondern dass der was mitnehmen kann. Und das muss irgendwie auch alltagsverträglich sein.
Und ja, ich finde, erstmal muss man da auch, also muss man ja da mal bescheiden sein. Also das ist ja vielleicht so die Außenperspektive, jetzt der Theologe hat da irgendwie alles durchschaut und durchdrungen. Bei mir ist es so, dass ich jetzt vielleicht ernsthaft über 2-3 Themen der großen Theologie mich mal ein bisschen genauer mit beschäftigt haben. Bei Luther sind es natürlich mehr, da sind es 4 oder 5 vielleicht. Ich weiß es nicht.
Ich weiß
aber
auch
es
nicht.
Es ist ja nicht so, dass, also ich habe so, die Theologie ist sehr breit und je mehr man liest, desto mehr merkt man auch, was man alles nicht gelesen hat und wie viel Regalmeter da noch in der Bibliothek stehen, von denen man keine Ahnung hat. Und von daher ist der Kuchen erstmal da kleiner, den man da backt. Mir ging es früher ähnlich so, wenn ich einem Psychologen begegnet bin, dachte ich mal, der ist Psychologe, der durchschaut mich sofort und weiß alles über mich und das ist der völliger Quatsch. Der ist halt der hat halt ein paar Semester Psychologie studiert und so habe ich halt ein paar Semester Theologie studiert. Also von daher ist die Demut ganz wichtig. Für die Frage der Predigt finde ich schon, dass ich das, Predigt ist natürlich ein ganz anderes Setting. Mhm. Jetzt nicht darum, dass man jetzt da sein Wissen vermittelt, sondern es geht eher auch darum, im besten Fall eine Bewegung zu erzeugen und nicht irgendwie eine Sache rüberzubringen. Aber mir hilft es manchmal mehr. Also Predigtvorbereitung läuft bei mir manchmal auch so, dass ich irgendwo im Laufe der Woche einen Gedanken habe in irgendeinem Buch und ich dann denke, ach, der passt jetzt aber eigentlich, den kann ich gut irgendwie ausbreiten als ein Gedanke, der auch zum Evangelium passt und dann befruchtet sich das so, dass von dem, was ich gelesen habe, manchmal so eher ein Funke überspringt, den man dann auch, wo ich dann denke, nee, das ist was, das möchte ich gerne auch mehr Leuten irgendwie jetzt erzählen und das passt ganz gut auch zum Ambo und nicht nur in die Vorlesung so.
Ich finde, dass es grundsätzlich in der Theologie für mich eine Haltung geben muss, ich bin nicht der Schiedsrichter Gottes, also ich weiß nicht aus einer Metaebene, wie alles zu geschehen hat. Das wäre komisch, dann wüsste ich nicht, mit wem ich mich da gerade wirklich bewege, nämlich mit etwas, dem Lebensursprung von allem, da kann ich also wirklich nur begrenzt etwas zu sagen. Und diese Demut braucht man, dass man das nicht ist. Und man ist auch nicht, und das ist auch wichtig, irgendwie Schiedsrichter über den Glauben des anderen. Mhm. Weil ich glaube, dass die Bewegung jedes Menschen so einmalig ist und da gehört sehr viel Respekt dazu. Und trotzdem, und da kommt jetzt etwas rein, wo ich etwas noch dazulege, ist natürlich, und das weiß ich auch von mir selber, kann man natürlich auch ganz schön verwickelt leben oder auch sich selbst was vormachen oder sonst etwas. Und dann ist das eher im Sinne eines Angebotes, eines Nachdenkangebotes, eines, denk mal darüber nach. Also wenn du das so tust, was hat denn das für Konsequenzen? Also wenn ich den jungen Studenten etwas beibringe, dann nicht so sehr ist Falsches richtig, sondern eher zu sagen, was bedeutet das in der Verlängerung? Was, woher kommt das? Wohin führt das? Was meint das denn? Und dass sie sich selber vergewissern, um eine Art Orientierungswissen zu haben. Ich gebe nicht Orientierungswissen als Inhalt, sondern als Fähigkeit, begründet mal hinzuschauen, was die Konsequenz eines Denkens ist. Und wenn mir das gelingt, bin ich sehr froh. Es braucht dazu auch Inhalt im Übrigen. Es kann ich einfach sagen, es geht nur um kritisches Nachdenken, sondern es gibt auch ein paar Dinge, wo man sich dran irgendwie abarbeiten muss, was irgendwie bleibend denkwürdig ist, wo man immer wieder sich dran abarbeiten muss. Und wenn ich sage, Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch, dann habe ich das nicht erklärt, aber da arbeite ich mich dran ab. Was heißt denn das dann und was hat das für Konsequenzen? Aber es geht dann nicht darum, und du, das ist irgendwie falsch, sondern eher dann zu sagen, sag mal, wenn du das denkst, was passiert da eigentlich? Und so, also diese Bewegung freizusetzen, das ist wichtig. So, das nenne ich auch dann kritisches oder Denken zu helfen, aber nicht einfach so, um da rumzulaufen und Etiketten abzugeben, was wäre denn wo und ob der, wie wir du sagen willst, der Braten, naja. Mhm. Außerdem haben wir dann auch mal Vorlieben für etwas. Ja, du hast Vorlieben für ganz bestimmte Soßen wahrscheinlich. Ich habe auch für ganz gewisse theologische Soßen Vorlieben. Und da muss man auch aufpassen, dass man sich da mal ein bisschen runterholt und sagt, das Signalwort kommt, gehen dann einige gleich, also mal stopp, warum gehe ich da hoch und so, da muss ich dann auch nochmal schauen, ja.
Ja, und du hast vorhin so nach Theologiestudium gefragt und wie das so abläuft. Ich finde schon, letztlich ein Theologiestudium soll auch dazu führen, nicht im ersten Semester, aber gegen Ende, sondern dass man seinen eigenen Stil, seine eigene theologische Meinung, seine Position auch entwickeln darf, seine Schwerpunkte setzen darf. Das macht auch Spaß. Also ich finde es langweilig, wenn ich Theologen treffe, die können alles zitieren und haben irgendwie jeden Autor drauf. Aber wenn man mal fragt, und wofür stehst du jetzt oder was ist jetzt deine Meinung, dann kommen wieder nur Abwägungen und so weiter. Also ich finde schon, man darf so sein eigenes Profil entwickeln.
Also ich finde ja manchmal, dass zu wenig Aufregung da ist. Das ist so ein Glasperlenspiel. Man zitiert den einen und den anderen, man formuliert, man weiß, was Rana Barth und vielleicht Schleiermacher und Origenes gesagt haben und hin und her. Und ich merke überhaupt kein Herzblut. Das darf jetzt ja auch mal in einer Erregung sein, dass man mal herzhaft und ordentlich diskutiert über so Themen. Ich finde, das ist seltsam, wenn das wie so ein ästhetisches Spiel allein läuft. Weil es geht am Ende um etwas, was einem zutiefst angeht. Und natürlich ist die Gefahr, dass man sich verrennt und das ist auch zu sehen und da muss man sich dann auch wieder mal runterholen. Aber was nicht geht, meiner Meinung nach, ist es einfach so auf einer theoretisch abstrakten Weise zu vollziehen. Dafür geht es um mehr.
Theologie hat auch keine Formelsammlung, in der man da irgendwie Sachen nachschlagen kann wie in der Mathematik.
Das ist also, da muss schon, ich finde, da muss ein bisschen mehr Farbe ins Spiel.
Ja, vielleicht abschließend noch, Papst Franziskus hat uns einen Brief geschrieben, also der Kirche in Deutschland, der ist jetzt veröffentlicht worden. Darum geht es darum, dass wir halt in einer in unserer Zeit, halt in einer Zeit des Umbruchs, der Veränderungen leben. Und er schreibt halt an einer Stelle davon, dass wir an einer Zeitenwende sind, die alte und neue Fragen aufwirft. Wo seht ihr da die Theologie, die oder unsere Theologie, die franziskanische, die ihr betreibt, da drinne ist das ein Punkt auch in dieser Umbruchssituation? Verändert sich da auch was oder gibt die, das, was ihr tut, kann das damit hineinspielen, zu diesen alten und neuen Fragen, um die vielleicht zu beantworten oder zu diskutieren?
Also den Brief habe ich noch nicht im Einzelnen gelesen. Was mir als erstes und zentrales Anliegen ist, ich komme ja sehr stark auch aus der geistigen Begleitung, also aus einer anderen Bewegung nochmal raus, die ich sehr oft tue und hatte deshalb mal den Mut, im letzten Semester die Gotteslehre nur unter einer einzigen Frage anzugehen, nämlich was heißt es, in der Gegenwart Gottes zu leben? Also alles mal nur über Vergegenwärtigung Gottes. Weil ich sehe die ganz größte Herausforderung momentan, und das ist nicht böse gemeint, sondern es ist einfach so, wir haben sehr viel, wir sind online, also immer, haben ganz viele Dinge, und ich fast habe ich den Eindruck, es geht nicht ums Christentum, es geht erstmal darum, sind wir noch präsent bei uns? Und dass diese Präsenz, wenn wir die, also diese, das klingt so zusammen, diese Präsenz bei uns und die Präsenz Gottes, dass etwas uns vergegenwärtigt wird. So wie wenn ich durch den Garten renne und total mit mir zu bin, da sehe ich auch keine Blume, die wird mir nicht präsent, ja. Und wenn ich nur funktional zugreife, weil ich sage, ja, die brauche ich für die Oma, weil die Geburtstag hat, dann habe ich auch noch nicht die Rose gesehen. Und was ich finde, ist überhaupt zu denken, was heißt es, dass Gott gegenwärtig ist. Immer. Jetzt hier. Dass der immer gegenwärtig ist. Das ist für mich momentan ein ganz... Und was ist das eigentlich? Was meinen wir damit? Ist das nur eine fixe Idee oder ist das eine Projektion? Was ist denn das? Und das ist für mich momentan die Wasserscheidefrage. Also alles, das andere ist auch wichtig. Ich habe da auch nichts dagegen, dass man über einen Teil nachdenkt und so. Ist gar nicht mal. Aber das ist für mich momentan diese. Und wenn man mich fragen würde, um welche Frage dreht es sich, dann würde ich sagen, es geht um die Frage, sind wir noch bei uns? Man könnte auch sagen, sind wir bei Sinnen? Und haben wir diesen Sinn für dieses andere? Die Sehnsucht haben wir manchmal sogar ganz verdeckt und verschwobelt und so weiter. Und auch gar nicht aus bösem Willen. Es geht ganz stark auch um die Frage, in welcher Kultur wollen wir leben? Also, und da hat Theologie auch etwas zu tun und zu sagen und nicht einfach mies zu machen. Ja, das ist schlimm mit dem Smart und dann könnten wir ja auch nicht so ein Ding hier aufnehmen. Nein, darum geht es nicht, sondern es ist wirklich um die Frage, wie komme ich in eine Lebensführung, die in der Gegenwart, der eigenen Gegenwart und in der Gegenwart Gottes lebt. Und dann haben wir eine sehr stark spiritualitätstheologische Frage auf dem Tisch, die sehr stark theologisch durchdacht werden muss.
Also ich habe das neue Papier von Franziskus auch nicht gelesen, gar nicht gelesen. Man soll als Theologe nicht über Dinge sprechen, die man nicht gelesen hat. Die Gefahr ist ja oft genug, dass man über alles redet. Worüber ich mir viele Gedanken mache in letzter Zeit und auch mit vielen jüngeren Leuten diskutiere, ist schon so die Frage, welche Art von Theologie brauchen wir gerade und welche Fragen sind vielleicht auch nicht mehr dran? Also wir haben uns in der Theologie ja die letzten Jahrhunderte immer mit Kant beschäftigt und uns an Kant abgearbeitet. Und das ist sicher eine große Herausforderung, aber die Frage ist das gerade die wichtigste Frage, diese Ansätze von Freiheit und Autonomie und so weiter? Oder sind ganz andere Fragen dran? Und ich habe kürzlich mit einem Freund gesprochen, der sagt, der war auf einem Kongress, wo die auch gesagt haben, weltweit gibt es wahrscheinlich 80 Leute, die da bei dieser Frage wirklich mitreden können. Mehr sind das nicht. Und wenn die ein Buch schreiben, werden es auch nur diese 80 Leute mit großem Interesse lesen, aber mehr werden es nicht sein. Das heißt nicht, dass diese Frage überflüssig ist, aber ich frage mich schon, welche Fragen sind dran und wie müssen wir die auch vermitteln. Und ich glaube, dass da einiges von dem, was wir jetzt gesagt haben, also auch dieser Ansatz von Gelebtem und Gedachtem, für viele junge Leute sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, dass wir Theologie treiben müssen. Also wichtige Fragen sind einfach, wie kann man von Gott reden, was er Theologie tut, in einem Kontext, wo es viele Nichtglaubende gibt, viele Andersglaubende gibt, viele gar nicht wissen, ob sie glauben sollen oder doch vielleicht lieber nicht, oder das eine ja und das andere vielleicht. Also wie wir in so einem Kontext, in so einer Umgebung wirklich Gott zur Sprache bringen können, ohne dass wir uns eben um uns selber drehen, sondern wirklich andocken können an das, was Menschen sonst gerade beschäftigt. An Fragen von Ökologie, an Fragen von Lebensführung, an Fragen von wo geht's mit der Wirtschaft hin, dass wir als Theologen da diese Fragen mitstellen. Und ich finde, das Wichtigste ist überhaupt rauszufinden, was ist gerade die Frage, weil eine Antwort hat man dann irgendwann schon, aber erstmal die richtige Frage zu stellen oder so nach dem Motto, wenn das die Antwort ist, will ich lieber die Frage wieder zurück, weil das ist sehr wichtig, dass wir überhaupt merken, was sind gerade die Themen, die Leute interessieren.
Und die große Herausforderung dabei, nochmal die Frage hinter der Frage zu sehen, weil es gibt vordergründig so etwas wie Ökologie, ja, und Klimaschutz. Und dahinter verbergen sich ganz andere Fragen noch einmal, nämlich unser ganzes Selbstverständnis als Menschen. Und da sind noch ganz andere Fragen dahinter, und viele sprechen von diesen Themen wie, wir müssen was tun, aber nach dem Motto, wasch mich nicht, aber mach mich nicht nass, und was das alles heißt, aber woher kommen die tiefen Motivationen, die tiefen das loszulassen und neu gestalten? Und ich glaube letztendlich, dass wir nach wie vor in einer hohen franziskanischen Aktualität sind. Also dass unser der heilige Franziskus da irgendwie ein Thema, also als Person irgendwie das Evangelium so aktiviert hat, dass der Überschuss bis heute deutlich da ist, dass uns das anregt, auch für heute neue Antworten zu finden. Also das, ja, bin ich ganz sicher an der Stelle.
Hier vor uns liegt ja auf dem Tisch schon die ganze Zeit dieser Prospekt, da steht drauf Aufbruch, und da geht es ja darum, um die Vision einer neuen Form oder einer neuen Hochschule, die ja auch dann die Theologie in einer, wenn ich das richtig verstehe, anderen Form eben vielleicht genau in diese Fragen der Zeit hineinbringen will und auch in eine andere Disziplin, andere Fächer hineintragen möchte oder so.
Also wenn jetzt ganz schlicht, meistens denken die Leute, wenn sie Theologie hören, an Priesterausbildung, Gemeindereferent, Pastoralreferent und irgendwie Religionslehrer. Und das mal ganz weg. Mal ganz weg und dann einfach mal zu schauen, wo sind die Schnittstellen von Transformation, welche Inhalte haben wir, die gesellschaftsrelevant sind, und daraufhin mal mehr zu denken. Raus aus diesem sehr versäulten inneren Zirkel, interdisziplinär, sehr mehr in Bewegung. Und das aber jetzt nicht mehr als nur franziskanischer Orden, also das ist ja eine angeplante Hochschule von Orden und geistlichen Bewegungen, wo zusammen quasi nochmal neu hingeschaut werden soll, in Berlin eine ganz neue auch Sprachfähigkeit zu finden, auch Auseinandersetzung. Und das geht einfach nicht mehr, indem man so klassisch nur nach, sagen wir mal, Philosophie, Exegese, Historie, Fundamentaltheologie, Dogmatik denkt, sondern wir denken Theologie eher in Clustern. Das heißt, wir machen sehr stark über Fragen von, was verwurzelt den Menschen spiritualitätsmäßig, und da kommt dann auch Exegese und Dinges vor, aber das ist so ein Cluster von, was heißt überhaupt Glauben, Leben. Dann das andere ist diese ganze Zeitdiagnostik. Also worum geht's eigentlich hinter diesen Fragen? Und dann gibt's die ganze Frage, wie kann Glaube heute sprachfähig werden in einer pluralen Gesellschaft, im ganzen Bereich Verkündigung? Mhm. Und dann gibt's den anderen, Verantwortungskulturen zu entwickeln. Verantwortung in Leadership, also Leadership meint nicht im Management einfach, sondern Leadership meint, wie geht das in einer globalen und ökologischer angefragten Welt mit hohem Ökonomiedruck für die Menschheit zu handeln aus dem Evangelium. Und das sind die Felder, unter denen wir das Ganze neu durchgehen, hoffentlich mit vielen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen und etwas Neues finden. Nicht, weil das andere einfach überflüssig ist, aber weil es, glaube ich, verflüssigt werden muss auf neue Themenfelder. Ja, das meine ich, ja.
Ja, wir haben gerade jetzt schon die Glocke läuten gehört.
Genau.
Das ist für uns jetzt auch ein Zeichen, dass wir so langsam zum Ende kommen sollen und
sollen
vom
wir das
Sprechen
Gebet
über die Theologie auslöschen. Genau wieder zum Gebet gehen sollen.
Ja,
genau so ist das.
Ja, also ich würde das jetzt auch dann
ja, so genau. als
schönen Schlusspunkt nehmen.
Wunderbar.
Und möchte mich bei euch bedanken für das Gespräch, für die Bereitschaft, da über die franziskanische Theologie zu sprechen.
Ja.
Ja, herzlichen Dank, Ludger und Stefan. Ja.
Sehr gern. Vielen Dank, dass du uns da diese Möglichkeit gegeben hast. Danke.
Ade. Genau.
Podcup ist der Podcast aus dem Kloster. Bei einer Tasse Kaffee sprechen wir über unser Leben im Kloster, über unseren Glauben, unsere Berufung, aber auch über ganz Alltägliches. Gibt es etwas, was du schon immer über das Leben im Kloster wissen wolltest? Oder hast du eine Frage über Gott und deinen Glauben? Gibt es vielleicht etwas, womit du Schwierigkeiten hast, wenn wir von Glaube sprechen? Oder kannst du vielleicht gar nicht an Gott glauben? All das interessiert uns. Schicke uns deine Frage oder hinterlasse einen Kommentar. Und vielleicht sprechen wir dann in der nächsten Folge von Podcup darüber. Abonniere den Podcup-Feed direkt in deinem Podcast-Player. Besuche uns auf Facebook, YouTube und unserer Website podcup.de. Und wenn dir Podcup gefällt, gib uns dein Like. Podcup. Der Kloster-Podcast.